DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21 Podcast mit Michael Westerhoff.
Hallo zu unserem Podcast. Wir wollen heute über Wasser reden. Davon hatten wir reichlich zur Jahreswende 2023, 2024. Es gab in ganz vielen Regionen und Flüssen gab es Hochwasser. Das Wasser ist über die Ufer getreten, in die Keller eingeflossen. Und damit haben wir zumindest indirekt heute was in dieser Folge zu tun. Denn wir wollen über einen Fluss zumindest im Anfang reden. Da gab es kein Hochwasser. Möglicherweise liegt das ja an den Renaturierungsmaßnahmen, die an diesem Fluss stattgefunden haben. An der Emscher, das ist sozusagen der Vorzeigefluss, glaube ich, in Deutschland, was die Renaturierung anbetrifft. Bei mir ist Uli Petzl, der Vorstandsvorsitzende der Emscher Genossenschaft und des Lippe-Verbandes, vorher mal Bürgermeister im Ruhrgebiet in Herten und ja, verantwortlich für diese Renaturierung, oder?
Glück auf, und genauso ist das.
Wenn ich jetzt sage, diese steile These, es hat kein Hochwasser gegeben an der Emscher, hat das tatsächlich was mit der Renaturierung zu tun?
Es hat natürlich ein Hochwasser gegeben, weil es starke Regenfälle gegeben hat. Aber es hat an keiner Stelle glücklicherweise eine Situation gegeben, wo wir eine ernsthafte Gefährdung hatten in Richtung eines Jahrhunderthochwassers oder ähnliches. Die Deiche, die Sicherungssysteme, die technischen Maßnahmen, die Rückhaltebecken, die Auenflächen, all das, was geschaffen wurden, die Kapazitäten zur Aufnahme von Regenwasser haben gehalten, haben ihren Zweck erfüllt. Wir sind also den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, der Behörden gerecht geworden und konnten damit das Wasser zurückhalten bzw. sehr schnell dann weiterleiten in den Rhein und dann in die Nordsee, sodass wir keine Probleme hatten.
Genau, darüber wollen wir gleich nochmal sprechen, was an diesem Fluss passiert ist und ob das möglicherweise sowohl für Hochwasserschutz als auch für Klimaschutz eine gute Idee ist, so einen Fluss zu renaturieren. Kurz mal zur Emscher. Wir senden für alle, die Deutsch sprechen können, kennt nicht jeder wahrscheinlich diesen Fluss, weil es ja eigentlich eher so ein klitzekleiner Fluss ist.
Eigentlich ein kleiner Fluss, etwas über 70 Kilometer lang, in Holzwickede, östlich von Dortmund entspringend und mündet in Dienstlakenförde in den Rhein. Also ein östlicher Nebenarm des Rheins, ein Flachlandgewässer, früher immer schon, also früher meint 18. Jahrhundert und früher, immer schon ein Fluss, der über die Ufer getreten ist, der sich mäandrierend, schlängelnd durch die Region gezogen hat. Und der lateinische Name der Emscher ist ja Ambiscara, also die vielkurvige. Und es gab schon 1789, damals vom Grafen von Nesselrode, die Idee, die Emscher zu begradigen, damit man eine höhere Effizienz an den Mühlen gewinnt. Man hat dann 9 Jahre auf eine Antwort der kurkölschen Verwaltung gewartet. Die kam dann und war negativ. Ich glaube, heute sind wir mit den negativen Antworten aus Düsseldorf oder Berlin etwas schneller unterwegs.
Stattdessen, statt sie zu begradigen, hat man sie dann aber in einen Abwasserkanal umgewandelt.
Genau. Im Rahmen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert stellte sich die Frage, nachdem Zehntausende von Menschen aus Polen, aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Pommern hierhin zum Arbeiten gekommen sind, wie können wir eigentlich eine hygienische Situation schaffen, die den Ansprüchen einer Industrieregion gerecht wird. Es gab über viele Jahre Epidemien, Typhus, Cholera. Es gab den berühmten Bandwurm, der die Arbeiter im wahrsten Sinne des Wortes lahmlegte. Und es gab dann die Notwendigkeit, ein Kanalsystem zu bauen. Das Kanalsystem konnte man aber nicht bauen, weil aufgrund der bergbaulichen Aktivitäten wir auf 842 Quadratkilometer im Ruhrgebiet Bergsenkungen haben. 8 bis 28 Meter. Also gigantische Entwicklung. Und so hat man dann gesagt, okay, Ruhr im Süden ist der Fluss, wo wir die Trinkwassergewinnung machen. Im Norden die Halterner Sande an der Lippe mit den Stauseen. Und die Emscher wird der Fluss, wo wir das Abwasser, nicht nur das menschliche Abwasser, sondern auch das industrielle und gewerbliche Abwasser, dann möglichst schnell und gerade in den Rhein und in die Nordsee leiten. Ein zum damaligen Zeitpunkt, Ende des 19. Jahrhunderts, avantgardistischer Plan, ein technisch avancierter Plan. Heute gucken wir drauf und sagen, was für eine Umweltverschmutzung. Aber damals war das absolut notwendig, um die industrielle Entwicklung unseres Landes zu befördern. Und man hat dann gemerkt, dass man mehr tun muss, dass man nicht einfach das Abwasser ableiten kann. Und so ist dann in den 20er Jahren die erste Kläranlage in Bottrop entstanden. So sind Reinigungsverfahren, der berühmte Emscher Brunnen, Absetzverfahren dann entstanden. Und so hat man Stück für Stück sich auch dem Thema Abwasserreinigung genannt. Und die Gründung der Emscher Genossenschaft war am Ende ja genau das. Man hat im Preußischen Landtag einen Entschluss gefasst, die Region in eine Struktur zu zwingen und sich selber um die Abwasserreinigung und die Lösung des hygienischen Problems vor Ort zu kümmern.
Das war eine wirklich stinkende Kloake, oder?
Und zwar eine dicke Brühe, ganz schwierig und schwarz, wirklich furchtbar. Und wir hatten zum Beispiel nach dem besonders warmen Winter 1899 die größte Malaria-Epidemie in Europa. Im Ruhrgebiet. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Aber so war das damals. Und auch die Gründung des Hygieneinstituts in Gelsenkirchen, das bis heute immer noch eines der großen Chemieinstitute in Deutschland ist, geht auf diese Zeit zurück.
Das heißt, im ersten Schritt hat man da gesagt, ja, wir können nicht einfach mehr alles so ungefiltert da reinleiten. Man muss es irgendwie zumindest zwischendurch mal klären. Das hat man eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, na, wir könnten noch mal ganz normale Abwasserkanäle gebrauchen, oder?
Genau. In den 70er, 80er Jahren, als dann das Umweltbewusstsein ein ganzes Stück aufkam und dann sich durch die Nordwanderung des Bergbaus auch die Frage stellte, haben wir denn weiterhin noch Bergsenkung? Da kamen dann die ersten Ideen auf und der damalige Städtebauminister Christoph Zöpel mit seinem Abteilungsleiter Karl Ganser kam dann auf die Idee, Mensch, wir könnten eine internationale Bauausstellung für das nördliche Revier machen und wir müssen diesem nördlichen Revier auf die Sprünge helfen. Und neben vielen architektonischen Punkten, neben den Punkten, wonach Industriekultur, Gebäude weitergenutzt werden und für kulturelle Zwecke gebraucht werden, also die Jahrhunderthalle, Zeche Zollern, Zeche Zollverein und, all das wurde damals angestoßen, hat man gesagt, warum renaturieren wir nicht eigentlich auch die Emscher? Und auf diese fast wahnsinnige Idee hat man zunächst mit Ablehnung reagiert, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte. Funktioniert doch alles, hat über Jahrzehnte gut geklappt, das war eine spannende und vernünftige Form der Abwasserableitung. Wir hatten ja Flusskläranlagen entlang der Emscher, wonach dann das Abwasser ja auch vernünftig gereinigt wurde. Und dann hat man gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Die Bergsenkungen finden nicht mehr statt. Es gab Gutachten, die gemacht wurden. Und dann hat man Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre den legendären Beschluss gefasst. Liebe Emscher-Genossenschaft, ihr renaturiert jetzt die Emscher. Ihr habt 30 Jahre Zeit und das Ganze darf maximal 9,2 Milliarden D-Mark kosten. Stellen Sie sich das mal vor, heute wird jemand so einen Beschluss noch mal fassen. Ja.
Aber es hat, glaube ich, 5 Milliarden nachher gekostet, oder so, also Euro.
Wir sind in der Zeit geblieben, wir haben die 30 Jahre gebraucht. Wir haben am Ende nicht die 9,2 Milliarden D-Mark, aber 5,5 Milliarden Euro gebraucht. Durch die vielen Mehrwertsteuererhöhungen und ist das ein sehr, sehr anständiges Ergebnis. Alle Menschen in der Region sind sehr, glaube ich, sehr stolz auf die Renaturierung der Emscher. Das ist eine Gemeinschaftsleistung auch aller Emscher Kommunen, der Mitgliedsunternehmen auch bei uns, also vom Bergbau angefangen über andere. Und ich glaube, wir können zeigen, nicht nur hier in der Region, sondern auch der ganzen Republik, dass wir große Projekte können und dass wir auch was Gutes damit bewirken.
Die Emscher war zum Zeitpunkt, als sie renaturiert wurde, ein Kanal. Ein Abwasserkanal?
Ein offener Abwasserkanal, das war eine offene Schmutzwasserführung.
Also ist auch so richtig so eingegangen.
Alles braun.
Genau. Ja.
Und es hat im Sommer bis vor 2-3 Jahren immer noch Geruchsbelästigungen gegeben. Das war so.
Und dann haben sie halt diese Renaturierung gemacht. Der ein oder andere, wenn er Borussia Dortmund-Fan ist, sieht möglicherweise auch mal so einen Borussia-Spieler an einem Ufer in seiner Villa sitzen. Es gibt in Dortmund den Phoenixsee. Mhm. Auch der gehört zur Renaturierung, oder?
Genau. Es gab damals auf der einen Seite von Gerhard Langemeyer und Uli Sierau die großartige Idee einer städtebaulichen Entwicklung auf dem alten Stahlstandort. Und auf der anderen Seite floss früher die Emscher in einem Abwasserkanal unter dem Stahlwerk durch. Und dann hat man gesagt, na gut, wenn wir jetzt renaturieren, dann können wir die Emscher ja vielleicht an dem See entlang führen. Und wir können den See als Hochwasserrückhaltebecken für den Stadtteil Hörde nutzen.
Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Die Dortmunder und auch aus der Umgebung, die kommen da gerne hin, um spazieren zu gehen. Bei schönem Wetter ist immer Hölle voll an diesem Phoenixsee. Mhm. Aber die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, dass er auch eine Funktion hat.
Und zwar eine sehr wichtige. Wenn wir auf den Juni 21 gucken, als das große Hochwasserereignis an der A war, da hatten wir an der Emscher ein Ereignis, was statistisch gesehen alle 250 Jahre vorkommt. Alle 250 Jahre, muss man sich vorstellen. Und Der Phoenixsee ist dann auf seiner gesamten Größe, er hat ja fast 20 Hektar Größe, ist er um 80 Zentimeter eingestaut worden. Und ohne dieses Volumen an Rückhaltung wäre der Stadtteil Hörde abgesoffen. Das muss man so offen sagen. Wir hatten noch Kapazität, es hätte noch mehr eingestaut werden können. Aber da hat man gemerkt, wie wichtig für den Hochwasserschutz der Phoenixsee ist. Und wir waren sehr froh. Er hat jetzt in den 12 Jahren seines Bestehens, hat der See ein einziges Mal seine Funktion bisher erfüllt, als Hochwasserschutz zu dienen. Und das war im Juni 21.
Ja, und ansonsten haben Sie größere Flächen entlang des Flusses geschaffen.
Wir beschreiben das immer als Perlenkette. So kann man sich das eigentlich am besten vorstellen. Wir haben ja eine sehr eng besiedelte Struktur im Ruhrgebiet. Wir haben ja links und rechts der Emscher Siedlungen, die teilweise tiefer als die Flusssohle liegen. Wir haben Chemieunternehmen direkt angrenzend. Alles ist sehr eng, Autobahnen, die Schifffahrtskanäle. Und wir haben versucht, im Laufe der Jahre möglichst viele Flächen zu akquirieren, sodass wir Regenrückhaltebecken, große Auenflächen schaffen, wo dann gerade im Oberlauf und dann wie an der Perlenkette entlang bis zur Mündung immer wieder Rückhaltevolumina geschaffen werden. Also angefangen vom Nagelpöttchen, dann haben wir Dortmund-Ellinghaus, ein großes Becken, Dortmund-Mengede mit über 1 Million Kubikmeter. Dann haben wir im Streckenverlauf immer wieder diese Flächen, der große Holtener Bruch in Oberhausen, die Welheimer Mark in Dienstlaken, da gibt es eine Reihe, die Welheimer Mark in Bottrop und Wehofen in Dienstlaken, so rum ist es korrekt, genau. Und die Emscher Mündung. Also man sieht eine große Perlenkette, die dafür sorgt, dass die Unterlieger von den Oberligern geschützt werden.
Inwiefern ist das ein singuläres Projekt oder inwiefern gibt es Vergleichbare in Deutschland? Danach gucken wir vielleicht mal in die Welt.
Es gibt im kleineren Maßstab immer wieder ähnliche Projekte. Wir hatten im Kreis Unna beispielsweise die Seesicke und das Seesicke-System. Das ist vor dem Emscher-Umbau. Das war sozusagen für uns als Emscher-Genossenschaft Lippe-Verband der Probelauf. Da sind wir am Ende auch bei über 500 Millionen Euro rausgelaufen an Kosten für die Renaturierung dort. Und es gibt immer wieder Renaturierungsprojekte, meist nicht aufgrund industrieller Vorgeschichte, eher Siedlungsvorgeschichte, wo es eine Verengung des Flusslaufes gab und die werden dann auch ausgezeichnet. Da gibt es große Projekte entlang der Elbe in Sachsen nach den großen Hochwässern zu Jahrtausendbeginn. Es gibt in Münster an der Ahr entsprechende Projekte, die auch mit dem Deutschen Gewässerpreis ausgezeichnet worden sind. Und so gibt es eine Reihe von Gewässerunterhaltungspflichtigen, die versuchen, dieses Thema mehr Raum für den Fluss auch umzusetzen.
Also wenn ich in der Welt unterwegs bin, Bangkok fällt mir gerade mal spontan ein, auch Phnom Penh, da hast du überall so stinkende Kloaken und jedes Mal denke ich an die Emscher und denke, das war früher auch so. Also ich kann mir vorstellen, deswegen erwähne ich das, das internationale Interesse ist durchaus da, oder?
Gigantisch. Wir haben wirklich im Laufe der letzten Jahre Tausende von Besuchern gehabt. Kanada, USA, Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Australien, China natürlich, Japan, Südkorea, Vatikanstaat, also alles, was man sich vorstellen kann, ist zu uns gekommen, hat sich das angeschaut, abgeschaut. Und das ist wirklich ein großes Stück Made in Germany, wo wir zeigen können, Technologieentwicklung. Es gibt zum Beispiel für den großen unterirdischen Abwasserkanal Emscher die große Abwasserautobahn, der zentrale Kanal, der von Dortmund bis Dienstlaken geht. Der hat einen Innendurchmesser von fast 3 Metern. Da könnte man also mit dem Auto durchfahren.
Das heißt, wir müssen das jetzt erklären. Es gibt den Fluss jetzt, der ist renaturiert.
Oberirdisch und unterirdisch gibt es den großen Abwasserkanal mit den Zuflüssen von Nord und Süd. Und dieser große Abwasserkanal transportiert von über 2 Millionen Menschen das Abwasser zu den Kläranlagen. Und in diesem Abwasserkanal gibt es eine Situation, wo wir die Auflage haben, natürlich Korrosionsschutz zu machen, den Kanal lange zu unterhalten. Und wir versuchen mit einem unterirdischen automatisierten Inspektionssystem, das Fraunhofer mitentwickelt hat, zu gucken, wie man einen Kanal sozusagen automatisiert von innen reinigt und unterhält.
Wir haben noch Hochtechnologie in Deutschland. Das überrascht mich.
Ja, so muss das auch sein.
Ja, aber das ist sicherlich was, wo auch andere dann drauf schauen. Wenn wir uns die Hochwasser angucken, haben Sie schon erwähnt, dann hatten wir auch im Winter 23, 24 Weser, was auch im Nordrhein-Westfalen Lippe zum Beispiel ist über die Ufer getreten. Hätte man das mit einem System verhindern können, diese Hochwasser, wenn man die so renaturiert hätte wie die Emscher?
An der Lippe haben wir die Situation, dass wir einen viel trägeren Fluss haben, der deutlich langsamer fließt, und wir haben sehr viel landwirtschaftliche Flächen drumherum und Flächen, die ganz bewusst auch zur Überflutung vorgesehen werden. Da haben wir noch einen deutlich natürlicheren Zustand. Und wir haben im Laufe der letzten Jahre entlang der Lippe auch eine ganze Reihe von weiteren Auenflächen in Hamm, in Olfen, in Datteln, in Haltern, Lippramsdorf, Mahl, in Wesel geschaffen, wo wir das ganz bewusst auch so gemacht haben. Und wir haben jetzt bei dem Hochwasser an der Lippe gemerkt, dass wir keine nennenswerten Probleme hatten, weil der Fluss eben auch dafür so ausgelegt ist. Und wir erkennen insgesamt in Nordrhein-Westfalen, dass wir beim Thema Unterhaltung der Deiche und bei der Fragestellung Finanzierung von Deichertüchtigung deutlich nachlegen müssen. Da sind wir alle gesellschaftlich gefordert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Milliardeninvestition vor uns haben in Nordrhein-Westfalen, um die notwendigen Qualitäten, die der Klimawandel jetzt auch ganz besonders nochmal hervorruft. Wir werden stärkere Extremereignisse bekommen, um dann auch eine notwendige Sicherheit hinzubekommen. Und ich glaube, da ist die Landesregierung in der Verpflichtung, sicherlich ein Mehrmilliardenprogramm jetzt auf den Weg zu bringen.
Das heißt, wir haben das ja aus allen Regionen Deutschlands gehört, da sind ein paar Deiche löchrig geworden. Ist das das nächste Sanierungsprojekt?
Dass ein Deich mal ein bisschen suppt, dass da mal was durchkommt, ein bisschen mal hier, weil ein Nagetier mal ein Loch gegraben hat oder sowas, das können Sie vollständig nicht verhindern. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt, wenn wir jetzt auf ganz Deutschland gucken, eine Situation haben, wo wir unterschiedlich nach Bundesländern aufgestellt, Sachsen ist sicherlich ein positives Beispiel, deutlich mehr machen müssen und deutlich mehr in die Unterhaltung der Infrastruktur, gerade hier in der Hochwasserschutzinfrastruktur, investieren müssen.
Wir hören aber, ich kann mich erinnern, Kindheit, Jugend, da war der Rhein immer das große Thema, wenn Hochwasser ist, und auch andere große Flüsse, die sind jetzt lange nicht in den Schlagzeilen aufgetreten oder aufgetaucht. Liegt das an Renaturierungen?
Nicht direkt. Das liegt beim Rhein zum großen Teil auch an der Schneeschmelze, die aus den Alpen kommt, wie stark es ist.
Also die wird natürlich weniger, wenn weniger Schnee. Ja, gut.
So,
ja.
Also da hat man vielleicht auch den einen oder anderen Effekt. Aber wir merken natürlich, dass die Zunahme an Siedlungsfläche, sei es Gewerbegebiet, sei es Wohngebiet, sei es sonstige Nutzung, die Versiegelung zunimmt, weiter zunimmt, obwohl wir alle gesagt haben, wir müssen eigentlich entsiegeln. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, immer mehr abzukoppeln. Wir müssen Wasser natürlich zurückhalten und versickern lassen und eben nicht immer mehr alles zubauen.
Da habe ich was ganz Interessantes von den Versicherern, die sich beschwert haben wegen des Hochwassers, gelesen. Irgendwie, dass im Ahrtal bis auf 34 Gebäude alle wieder an derselben Stelle aufgebaut werden, und die sagen, ich weiß nicht, 1500 in den letzten Jahren neue Gebäude in irgendwelchen Überflutungsflächen.
Genau.
Das ist ein Problem. Kann ich in der Emscher ein Haus direkt bauen?
Nee. Nein, also das geht nicht. Wir müssen schon sehr genau darauf achten, dass wir da sehr vorsichtig unterwegs sind. Es gibt ja zum einen festgesetzte Überschwemmungsgebiete, die auch nach Wasserhaushaltsgesetz entsprechend deklariert sind. Und da darf ich eh nur Dinge mit Auflagen machen. Wir haben ja häufiger die Situation, dass dann das eine oder andere Haus, das in einem solchen Überschwemmungsgebiet ist, überflutet wird. Da muss man dann auch sagen, das hat auch ein Stück was mit eigenem Risiko zu tun, wenn ich da dann baue oder das Risiko selber eingehe. Aber wir müssen insgesamt, glaube ich, mehr tun. Wir haben jetzt als Emscher Genossenschaft Lippeverband mit den Kommunen in unserer Region vereinbart, dass wir 25% der versiegelten Fläche abkoppeln wollen und die Verdunstungsrate in den überhitzten Innenstädten und versiegelten Innenstädten um 10% steigern wollen. Dafür haben wir bis 2030 eine 250 Millionen Euro zur Verfügung, um also diese Klimaanpassungsmaßnahmen zu machen. Gründach, Grünfassade, Abkopplung, Baumrigole, multifunktionale Flächennutzung, Mulden, alles, was man sich vorstellen kann. Und hier gibt es einen richtigen Aufbruch inzwischen. Die Kommunen in unserer Region haben 73 konkrete Gebiete, die mindestens einige Quadratkilometer groß sind, benannt und setzen jetzt die Maßnahmen um in diesen Gebieten die eben beschriebenen Dinge zu tun. Und das ist einfach toll zu sehen, dass wir uns als ganze Region gemeinschaftlich und solidarisch auf den Weg machen, die klimaresiliente Stadt, die klimaresiliente Region zu schaffen. Und das wird in vielen Stellen in Deutschland noch kommen.
Welche Rollen spielen die renaturierten Flüsse bei dem Ganzen? Oder ist das nur Hochwasserschutz?
Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Also immer auch jede Starkregenvorsorge, die wir tun, ist immer auch eine Hochwasservorsorge. Das geht immer Hand in Hand. Da kann man genau drauf gucken. Wir müssen den Flüssen mehr Raum geben. Und das haben wir ja auch an der Renaturierung der Emscher gesehen. Dadurch, dass wir jetzt 340 Kilometer Flusssystem, nicht nur den Hauptlauf, sondern auch die Nebenläufe renaturiert haben, haben wir auch neue grüne Achsen im Revier geschaffen, die auch eine andere Form von Frischluftzufuhr bieten und damit natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger eine neue Naherholung bieten.
Genau, das wäre meine Frage gewesen mit dem Wasser. Ja, wir verhindern Hochwasser, aber was entsteht denn eigentlich in diesen Auenflächen?
In den Auenflächen haben wir einen sprunghaften Anstieg der Biodiversität.
Das fand ich
behauptet. Die Artenvielfalt hat sich im Dortmunder Bereich zum Beispiel exponentiell gesteigert, während wir zu alten Zeiten im Fluss so gut wie nichts und am Rande vielleicht so 150 Arten haben, liegen wir jetzt bei über 1000 Arten. Geotag der Artenvielfalt hat da die Zählung vorgenommen und wir haben inzwischen im Dortmunder Bereich sogar rote Listearten, die wieder da sind. Die Blauflügelprachtlibelle, der Kiebitz, der Eisvogel, das sind ja tolle Zeichen, wenn man sieht, dass Fische, Makrozoobentos und zurückkehren und wir Muscheln, Krebse, Schnecken wieder in und an der Emscher haben. Das ist eine tolle Geschichte.
Wie Fische zurückkehren, habe ich mir noch nie vorstellen können, um ehrlich zu sein, wo die herkommen plötzlich.
Wir haben folgende Situation. Im Oberlauf der Bäue in Bottrop, die nie mit Abwasser bespannt war, hat die Emscher-Groppe, der typische Fisch für die Emscher, genetisch unverändert überlebt. 17., 18., 19. Jahrhundert, der Rest ist sozusagen abgestorben und in diesem Oberlauf hat die Groppe überlebt. Und diese Groppe züchten wir nun und setzen sie überall im Emscher-System aus und versuchen damit einen Initialbesatz an Fischen zu machen. Und der zweite Punkt wird dann der sein, dass wir irgendwann einen Fischaufstieg aus dem Rhein in die Emscher erleben werden.
Das heißt Lachse.
Wir hoffen Thunfische, eines Tages
Delfine.
Auf den Lachs, aber wir reden mal ganz vorsichtig eher von kaspisch-invasiven Arten, also die Schwarzmeergrundel oder ähnliches, die wird irgendwann vielleicht auch hier auftauchen.
Sehr schön. Inwiefern kann so ein Fluss zur Kühlung, also so ein renaturierter Fluss zur Kühlung auch von Städten beitragen?
Früher war Wasser drin, das heißt wir hatten da immer eine Temperatur 12 Grad aufwärts. Ein Fluss ist deutlich kühler, das heißt wir haben darüber auch die Effekte der Kühlung für die angrenzenden Gebiete. Das waren ja früher auch nicht die besten Wohnlagen. Die sind jetzt deutlich nach oben haben die sich entwickelt. Und das ist natürlich was sehr Positives, dass wir den Kühlungseffekt dann gleich mitgenerieren können.
Und Sie deuten es an, dieses ganze Renaturieren hat natürlich nicht nur was Gutes für die Natur, auch für die Menschen, die dort wohnen.
Die Lebensqualität, der Lokaltourismus, die Radwege, über 200 Kilometer Radwege jetzt, die neu geschaffen wurden, sind natürlich auch ein Wort. Wir haben das Thema Gesundheit. Wir haben Kunstwerke am Fluss. Wir haben Bildung, blaue Klassenzimmer am Fluss. Wir versuchen ganz viele Mitmachprojekte zu machen. Und der Klimawandel hat in unserer Region zumindest auch eine gute Sache. Wir können wieder Wein wie im Mittelalter hier an der Emscher anpflanzen. Emscher Südhang, Château d'Emscher.
Ja.
Wir haben drei Weinberge, die sind schon gepflanzt. Wir haben den ersten Weiß- und Rotwein, den wir schon trinken können, von wirklich ordentlicher Qualität.
Ich durfte schon mal in Dortmund am Phoenixsee, da gibt es einen Weinberg, da durfte ich schon mal einen Schluck nehmen. Dummerweise nur einen Schluck, weil so viel wird da nicht geerntet, oder?
Also. 70 Flaschen kriegen wir pro Jahr da schon hin. Und jetzt mit dem Rotwein werden wir mindestens den Ertrag jetzt im zweiten Jahr auch bekommen. Da sind wir gut unterwegs. Und jetzt pflanzen wir ja einen richtig großen Weinberg am Wasserkreuz Castrop-Rauxel, Recklinghausen, wo wir dann jährlich so mit 8.000 bis 10.000 Flaschen kalkulieren.
Ja, das ist doch mal.
Also wir werden eine echte Winzergenossenschaft.
Ich merke schon. Also Nebenverdienste muss man heute irgendwie auch einplanen. Also auf jeden Fall. Nein, und Sie haben tatsächlich, Sie haben es auch andeutungsweise gerade schon gesagt, drumherum eben den Menschen irgendwie mitgedacht, indem Sie zum Beispiel Radwege angelegt haben.
Unbedingt. Am Ende müssen wir ja die Verantwortung immer haben, auch ein Stück die Bürgerinnen und Bürger im Blick zu haben. Wir wollen ja am Ende die Lebensqualität für die Menschen erhöhen. Nicht nur Hochwassersicherheit, das ist auch wichtig, das ist zentral wichtig, aber wir müssen auch gucken, dass wir insgesamt hier den Stolz auf unsere Region, auf das, was hier im Revier entstanden ist, hochhalten. Und da gehört dann die Steigerung der Lebensqualität und dazu gehören blau-grüne Infrastrukturen ganz wesentlich auch hochhalten.
Da denken auch viele, wenn ich international, ich erinnere mich, letztes Jahr, vorletztes war in Seoul, da hat man mitten in der Stadt auch so eine Kloake renaturiert, also in Südkorea versteht man das ein bisschen anders, nämlich dieses eingemauert, das Ding, aber trotzdem die Menschen gehen da jetzt entlang und man merkt richtig, in dieser stickigen Stadt sorgt dieser Fluss auch für Abkühlung.
Eindeutig. Und Sie haben gerade ja den Phoenixsee angesprochen. Wer hätte sich denn vorstellen können auf einem alten Stahlstandort, dass das jetzt der beliebteste Spazierweg Dortmunds ist?
Das kann ich mir vorstellen, wo die Leute klagen, für die, die es nicht kennen, das wäre da viel zu voll, man würde sich nur durch die Gegend dort schieben.
Genau.
Insofern, zumindest naturtechnisch das Ruhrgebiet auf einem guten Weg.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das Ruhrgebiet die Zukunft hat als grünste Industrieregion der Welt. Wir haben jetzt in vielen Städten schon über 50% unbebaute grüne Fläche. Und ich glaube, da haben wir ein echtes Fund, mit dem wir wuchern können und damit auch viele Menschen hierhin zurücklocken oder überhaupt anlocken können.
Wird das eigentlich überall positiv gesehen? Oder gibt es Leute, ach, ihr mit euren Renaturierungsmaßnahmen, ich habe überhaupt keine Fläche mehr, um eine Fabrik zu bauen zum Beispiel?
Wir werden in den nächsten Jahren schon eine größere Konkurrenz um die Fläche erleben. Wir haben ja in vielen Städten die Situation, dass wir zu wenig Kita-Plätze, zu wenig Schulplätze haben, dass wir auch weitere Gewerbe- und Industriegebiete brauchen, dass wir auch neue Wohngebiete brauchen. Und diese Konkurrenz um die begrenzte Fläche, die wird in den nächsten Jahren viel stärker. Aus meiner Sicht wird es dann darauf ankommen, dass wir nicht gegeneinander spielen, sondern immer über multifunktionale Flächennutzung nachdenken. Wir können ein Gewerbegebiet machen, aber dann kann das Wasser auch da zurückgehalten werden. Dann müssen wir auch dort entsprechende Dinge anpacken. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen.
Ja, wie bringen wir das zusammen? Ich erlebe diese Diskussionen. Ich bin für den WDR auch häufiger im Rat in Dortmund. Da gibt es dann immer die Diskussion, sobald irgendwas versiegelt wird, wird mit Nein gestimmt und dadurch werden keine neuen Wohnungen gebaut. Wo könnte da die Kompromisslösung sein?
Ich glaube, dass es gute Systeme gibt, das zu kombinieren. Wir können mit einer verpflichtenden Dachbegrünung arbeiten. Damit haben wir schon mal ganz viel Versickerung und Kühlung auf den Flächen. Wir können Wasser als integralen Bestandteil auch der Grüngestaltung nutzen. Also es wird ja immer irgendwo Vorgärten geben, es wird Aufenthalts- und Siedlungsflächen geben in einem neuen Wohngebiet zum Beispiel. Und wenn wir dort einen gestalteten Bachlauf in Anführungsstrichen, wo zumindest das Regenwasser auch stehen und versickern kann, mitgestalten, dann kann das gut klappen. Wenn Sie sich in Bochum-Riemke so ein Beispiel angucken, da haben wir eine ehemalige Fläche genauso umgestaltet, wo dann das Wasser auf der Fläche bleibt und trotzdem eine Entwicklung möglich geworden ist. Oder in einem Gewerbegebiet in Herne, wo wir das gemacht haben. Oder in Herten auf Ewald, wo dieses Wasserelement, also so eine Wasserachse quer übers Gelände gezogen worden, mitgedacht wurde. Das Gleiche wird jetzt auf der Zeche Westerholt, Gelsenkirchen-Herten geschehen. Da haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, wir müssen es nur mitdenken.
Aber um einen Strich drunter zu machen, Renaturierung, sagen Sie, in Sachen Hochwasserschutz und Klimaschutz auch, muss man machen.
Müssen wir machen, kommen wir nicht drum rum.
Herr Petzl, danke, dass wir reden durften. Uli Petzl, Emscher Genossenschaft, über Renaturierung haben wir geredet, über die Emscher, wenn ihr und wenn Sie die nicht kennen, mal auf der Karte gucken. Wirklich ganz wichtiger Fluss im Ruhrgebiet, auch wenn man ihn namentlich nicht so genau kennt. Und ja, die Einladung können wir auch noch aussprechen. Guckt euch das mal an, wunderbarer Radweg, ungefähr 100 Kilometer entlang an Fluss und stinkt nur noch an einer Stelle, habe ich kürzlich gemerkt. Danke fürs Gespräch.
Gerne.